Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Beyond Page Views, deinem Analytics-Podcast. Hier ist Michael Janssen und am anderen virtuellen Ende der Leitung sitzt
Markus Bersch in Mönchengladbach. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Mönchengladbach, wie ist das Wetter gerade?
Es ist dunkel draußen, einigermaßen, aber ich finde es ganz okay. Also für einen Sonntag kann man das machen. Also für alle, die es nicht wissen, wir sitzen hier sonntags auch schon mal gerne in Ruhe, nehmen was auf. Das machen wir heute auch so. Und heute ist ein echter Sonntag, wo man noch nicht mal rausgehen muss.
Genau, hier in Köln ist auch gerade sehr diesig, sehr bedeckt, aber umso schöner jetzt hier mit dir zu sprechen, Markus. Heute zum 45. Mal.
Ja, wir nähern uns langsam einem Meilenstein.
Du meinst 50 damit?
Genau.
Also ich finde schon 45, finde ich schon was. Wir machen das jetzt schon seit 2060. Ich habe jetzt mal nachgeschaut.
Ja, ist schon eine ganze Zeit, finde ich auch. Und dann machen wir nochmal eine neue Staffel. Was wir in der Staffel ändern oder gar nichts, das ist dann uns überlassen, aber dann machen wir mal eine 4 nach vorne vielleicht einfach.
Also wer jetzt nicht dieses mit dem Homeoffice-Kram und so, ich finde ja auch mal so eine Videoversion geil, wo man zusammen am Tisch sitzt und sich unterhält, aber schauen wir mal. Ich finde ja immer noch Bewegtbild ist noch so was Spannendes für mich, das ist ja noch nicht so, hab ich noch nicht so reingekommen. Darum Podcast geht ja erstmal noch sehr gut. So, okay, das war's erstmal als Intro, Housekeeping. Wir haben nichts aufzuräumen, oder?
Nee, gar nichts. Nee, alles sauber, glaube ich. Wir können Feedback, gleich in die Fundstücke einsteigen, die ja schon fast mit sowas wie Housekeeping anfangen.
Ja, habe ich auch gedacht. Ich wusste nicht, wo wir es hinpacken sollen.
Ja.
Nee, ob nun Housekeeping oder Fundstücke, weil Analytics ist tot, genauso wie SEO. Alles tot.
Genau, ja. Und diesmal habe ich mitgemacht. Ich habe noch nie gesagt, SEO ist tot. Ich habe noch nie gesagt, Analytics ist tot. Aber ich habe mich schuldig gemacht, eine Aussage zu treffen, ohne die selber zu verifizieren. Ich habe mal wieder geglaubt, was in diesem Internet steht. Und schon war es falsch. Es geht um Safari und das angebliche Blocken von Google Analytics.
Genau, die hatten bei der Pressekonferenz, oder wie nennen die ihr Ding? Ich bin nicht bei...
Ihre Keynote. Ja, und hatten sie ja unter anderem was gesagt zu diesem Thema und gleich kommen wir, glaube ich, auch nochmal da drauf, zu was anderem, was die gesagt haben. Und da geht's darum, dass die gesagt haben, in Safari wird was geblockt und da ist auch Google Analytics in dem Kontext gefallen und dann hat jemand gesagt, scheiße, die blocken ja Google Analytics, so heißt auch der Beitrag immer noch, auch wenn die sich inzwischen unten drunter entschuldigt haben, der ist bei appleinsider.com zu finden. Search Engine Land hat das aufgenommen. Ich habe das von Search Engine Land gelesen, fand das erstmal alles ziemlich plausibel, auch im Licht von ETP. Und habe gedacht, gut, dann passiert da jetzt sowas Ähnliches. Und habe das auch einfach erstmal geglaubt. Aber nein, das ist eben nicht so. Also
es war nur ein Screenshot.
Ja.
Es war ja tatsächlich nur ein Screenshot, wo halt Analytics mit dabei war irgendwie.
Ja,
so meine Wahrnehmung.
Und Google Analytics steht wie viele andere Domains halt auch auf vielen Listen, wo Cross-Site, also wo Domains drauf sind, die Cross-Site-Tracking-Fähigkeiten haben oder Cross-Site eingesetzt werden zum Tracking.
Profilerstellungssachen.
Ja, aber im Prinzip werden ja viele Sachen, die von mehreren Domains benutzt werden, sind im Cross-Site-Einsatz, ist halt so. Ne? Also deswegen, dementsprechend ist die Liste halt sehr groß. Und Simo Ahava hat sich freundlicherweise hingesetzt und hat einfach mal geguckt, wenn er sich diesen Safari installiert, ob dann überhaupt noch was passiert in Analytics. Und Analytics ist im Großen und Ganzen da nicht betroffen.
Genau.
Ja, mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also es war einfach ein Missverständnis, was dann irgendwie zu zwei Beiträgen geführt hat, die dann gerade in unserer Branche natürlich auch wie immer dann für Wirbel gesorgt haben, bis sich mal einer hingesetzt hat und geguckt hat, ob es überhaupt stimmt.
Ja, auch auf Facebook, da bist du ja gerade nicht, du hast ja deine Facebook-Pause.
Also, genau.
Wir haben ja auch eine Pause, hast du ja verlängert, da halte ich jetzt die Stellung auf Facebook, guck, was da passiert, da war halt auch gleich wieder, hey, Analytics ist tot, wo ich sage, hey, komm, weder noch... immer ruhig mit den jungen Pferden.
Ja, also es gibt genug Probleme, aber das ist keins.
Genau, das ist keins. Sehr schön. Das haben wir dann auch sozusagen von Simo Harvard dann halt den Blogbeitrag verlinkt, wo er es nochmal erklärt. Viel Aufruhr wieder um nichts. Analytics ist noch nicht tot. So. Okay, dazu noch irgendwas?
Nee, ich glaube, das soll es gewesen sein.
Gut, dann gehen wir rüber zu was Erfreulichem und zwar mal eine Analyse oder ein Interview zu... Wie mache ich eine Metrik, die tatsächlich mein Business antreibt? Ein Interview auf The Signal Blog, also bei Mixpanel über Primephonic. die machen irgendwas mit Musik und die erklären da halt, wie die mit ihren Metriken umgehen, was sie darüber rausbekommen und wie die dann damit langfristig ihre Roadmap machen. Ist eher was zum Lesen, mal angucken, wie andere arbeiten. Kein direktes Takeaway, sondern wirklich einfach lesen. Mal gucken, wie andere es machen und lernen.
Gut, du bist fertig damit, ne?
Schon. Ja, ja, das war ja, einfach nur so eine Leseempfehlung. Wie so ein Podcast kann man anhören, müssen wir hier nicht wiedergeben.
Genau. Dann machen wir das nächste auch. Einen langen Beitrag kurz. Und zwar ist es eine schöne Einsteiger-Einleitung, wenn man mit anfangen will, mit Supermetrics zu arbeiten. Also Supermetrics, einem Werkzeug, mit dem man Daten aus verschiedensten Quellen in Google Sheets, Google Drive und so weiter irgendwie reinbekommen kann. Zu verschiedensten Zwecken und auch natürlich, um die da weiter zu verarbeiten. Und Michaela hat ja, gucken wir mal, ob das jetzt ein Hühner-Eier-Problem war. Also sie hat einen sehr langen Beitrag dazu geschrieben und sie hat einen Rabattcode anzubieten. Was jetzt da das Huhn und was das Ei war, sei dahingestellt. Aber es ist ja, sind ja zwei nützliche Dinge rausgekommen. Also wenn man einsteigen will, kriegt man dann eine wirklich detaillierte Einleitung, wie man mit Supermetrics arbeitet und man kriegt einen Rabattcode. Das heißt, wer jetzt noch nicht gemacht hat, genau, 20%, das, wenn man das nicht Nobel nennt. Ja. Kann man da einfach mal ausprobieren. Also wir sind ja sowieso beide auch große Fans von Supermetrics und es gibt bestimmt viele andere Leute, die das hier auch hören und Supermetrics schon kennen, aber die, die es noch nicht kennen, nehmen das vielleicht zum Anlass, sich das nochmal anzuschauen.
Ja, ich finde es halt ein bisschen schade bei Supermetrics, dass man halt Sheets und Data Studio extra bezahlen muss, weil jeder sich entscheiden muss, wo ich die Daten eigentlich hinhaben. Mhm. Ich hätte gerne beides gleichzeitig für den gleichen Preis, aber das haben die nicht, komischerweise, ja. Ne?
Nee, das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich nutze es nur für Google Sheets.
Okay. Ja, sobald du Data Studio hast, ist eine andere Lizenz.
Ja, ja. Und ich sag mal, wenn es in Google Sheets ist, dann kriegt man es natürlich auch in Data Studio. Das ist natürlich nur nicht der beste Weg.
Und auch nicht so aktuell. Also musst du ja so aktualisieren über Google Sheets und hast nicht aktuell in Data Studio.
Genau.
Aber von daher, schöner Basisbeitrag zu Supermetrics und so.
Also ja. Missing Manual, ja? So.
Genau. Okay, und wenn man es nutzen will, 20% Rabatt auf die Jahresrechnung ist ja schon beim Preis von 100 oder 150 Euro schon knackig gut.
So, jetzt kommt Manifest.
Ja, jetzt kommt
Manifest. Da habe ich aber Angst vor.
Du hast vor Manifesten Angst vor?
Ja, ich glaube, die ändern immer die Welt.
So. Ach so, genau. Nee, da hat sich der Jan Exner in seinem Blog Web Analytics for Developers, den wir öfter mal erwähnen, mal Gedanken gemacht über ein Manifest im Stile vom Agile Manifesto. Einfach mal zu sagen, okay, was sollen wir eigentlich machen, was sind eigentlich unsere grundlegenden Werte oder grundlegenden Dinge, die wir als Analysten beachten sollten, wie zum Beispiel Standard vor Anpassungen, da bin ich auch ein super Freund von, dass man da, wo man den Standard benutzen kann, den auch tatsächlich benutzt und nicht irgendwas Neues erfindet. Oder schnell vor komplett werden wir eh nie, ne, mit einer Webanalyse?
Nein, never.
Ja. Genau, sowas halt einfach dann halt ein paar Punkte durchgegangen. Ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, glaube ich.
Ja, stimmt. Notes gehört nicht dazu. Ja, dann.
Genau, und Spell it out over Buzzwords, das finde ich auch super. Das ist genau wie Abkürzung hasse ich auch. Genau, einfach mal durchlesen, mal zu sich nehmen und mal dann beachten. Wäre fast schon mal ein Thema für das Ding des Monats, wenn wir mal tiefer die einzelnen Punkte besprechen könnten. Wenn wir auf die interne vielleicht Liste schmeißen. So, das war's aber jetzt erstmal schon dazu.
Dann noch was aus der Keynote rausgetröpfelt ist, nämlich vielleicht eine Antwort auf eine Frage, die ich mir schon ein paar Mal gestellt habe. So, wir reden hier immer von DSGVO und E-Privacy und Tu und Mach und Cookie Consent Management und wo wir ja nachher nochmal drüber reden werden. Aber irgendwie schien mir bisher das Thema Apps immer so ein wilder Westen zu sein. Ne? Also in Apps findet ja Tracking ohne Ende statt, eigentlich auch immer von irgendwelchen Werbetreibenden, von denen man selber noch nie gehört hat und die mit der App nichts zu tun haben. Oft sind die sogar ja Daseins, also Tracking ist dann teilweise Daseinsberechtigung für Apps. Ne? Und das habe ich immer so ein bisschen als wilden Westen wahrgenommen und zumindest bei iOS könnte sich das jetzt mal ändern. Ich habe da versucht, ein bisschen mehr als ein, zwei Screenshots zu finden, die mir was dazu sagen, aber zumindest wird dann jetzt mal im App Store zu sehen sein, was alles so an Tracking stattfindet, bevor ich mir eine App installiere. Und die muss jetzt genauso fragen, ob die das darf, auch eben auch auf Websites, also außerhalb der App, wie sie vorher schon immer fragen muss, ob sie aufs Mikrofon zugreifen darf oder das Adressbuch oder sonstigen Scheiß. Zumindest bei iOS scheint sich da also jetzt was zu tun. Müsste, wenn man mal ganz ehrlich ist, bei allen anderen Apps ja eigentlich auch so sein. Wenn man sagt, das ist auf Websites wichtig, muss das in Apps eigentlich genauso wichtig sein.
Ja, eigentlich schon sogar noch
denk wichtiger. Denke ich mir so jetzt mal so als App-technischer Laie. Ja? Also was da wirklich passiert, weiß ich ja teilweise gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich fürchte, es ist halt mehr als die meisten von uns. Oder, also jetzt, ich will jetzt nicht rumschwurbeln. Ne? Also da ist ja immer schon viel Potenzial für, oh, jeder hört alles mit. Aber so gerade bei Apps passiert, glaube ich, viel mehr, als die meisten Leute sich da bewusst sind. Und da passiert jetzt vielleicht was. Oder auch nicht.
Ja, wobei halt da viele Apps ja ständig Sachen abrufen, ist das Tracking einfach auf dem Server dann. Aber egal, ist ein erster Versuch, das aus dem Tracking rauszuholen, aus der App, das sozusagen zulassungspflichtig zu machen. Was dann passiert, werden wir sehen. Weil bei App-Tracking ist ja sozusagen Log-File-Analyse Anführungsstrichen ja noch viel einfacher möglich. Also Server-Tracking. Ja. Okidoki. Dann habe ich wieder leichtere Kost. UX-Analyse mit Google Analytics oder jedem anderen Web-Analyse-Tool, Data-Driven UX vom Vernon Joyce bei UX Collective. Der erzählt mal so ein bisschen dazu, was sind eigentlich vernünftige Metriken, Dimensionen und Filter, die man so benutzen kann, um die UX an der Seite zu messen, zu verbessern und anzupassen, wie zum Beispiel demografische Daten, die wir eigentlich ja auch erst haben dürfen. Wenn wir einen Cookie-Consent haben, Browser, Betriebssystem, welches Gerät, Zeit auf Seite, schwierig. Das ist wieder jemand, der UX kann, hauptsächlich wahrscheinlich schreibt über Zeit auf Seite bei Analytics. Ist schwieriger Wert, meiner Meinung nach. Deiner Meinung nach auch, Markus, oder?
Ja.
Gut. Okay, dann solche Sachen und dann Sidespeed, so Klassiker, einfach er beschreibt mal, was kann ich eigentlich an Daten nutzen für die UX, für die User Experience. Bisschen teilweise umständlich, aber derjenige, der sich auskennt, weiß schon Bescheid. Und da ist auch unter anderem dabei ein Screenshot von den User Flows, Markus. Und damit können wir gleich schon an. Ja, nee, ist das übernächste Thema, Entschuldigung.
Genau.
Komm ich nochmal drauf zu.
Das kommt heißt,
wenn ihr ein bisschen bis mit User Experience machen wollt, gerne mal durchlesen. Da sind noch ein paar Sachen drin, die ich in meinen Seminaren immer wieder merke, dass die Leute das nicht kennen. Wie zum Beispiel, welche Seite wurde vorher aufgerufen, welche Seite wurde danach aufgerufen. Diese schönen Berichte, diese Navigation Summary, oder wie auf Deutsch heißt. Solche Sachen halt.
Ja, also das ist keine Anleitung, aber es ist einfach ein schöner Überblick, an welchen Stellen man mit welchen Metriken man in einem Satz erklärt, mehr oder weniger, was ablesen kann. Ne? Das heißt jetzt nicht, ja, mach das und das und das, dann hast du eine tolle Analyse gemacht, aber es ist ein schöner Überblick, sich zu überlegen, was will ich mir in welchem Kontext überhaupt anschauen und was kann es mir sagen und was nicht. Was diesen Beitrag hilfreich und verlinkenswert macht, deswegen haben wir es getan.
Genau. Next.
Das nächste Ding wäre das Thema ASN statt IP zur Spam-Erkennung einsetzen. Also zum Thema Spam-Erkennung haben wir ja selber schon ein paar Mal hier was gesagt und ich habe ja auch selber so einen Bot-Marker und am Ende des Tages.
Du machst aber nichts mit IPs.
Ich mach nicht mit IPs, aber wir haben uns ja selber alle zusammen darüber aufgeregt, dass mir die ISP zum Beispiel verloren geht und ich nicht mehr weiß, welcher Internetprovider stand dahinter, was auch immer eine sehr hilfreiche Idee war. Und hier hat der, ja, wir wollen nie wissen, wie er heißt. Ich nenne ihn immer David Vallejo. Er mag es mir verzeihen, wenn er nicht so heißt.
Wir werden ihn irgendwann mal fragen.
Ich hätte die Gelegenheit mal gehabt, glaube ich, auf einem Measure Camp. Aber
ja, da hatte ich auch dran gedacht, dass mich jemand dazu vielleicht trifft oder so. Ja,
aber ich habe es verkackt. Hat einen interessanten Ansatz vorgestellt, den ich technisch noch nicht erprobt habe, aber wo man im Prinzip eine Ersatzinformation sich holen kann, die da ASN heißt, also Autonomous System Network oder sowas, keine Ahnung, was war das N? Number, genau, System Number. Also im Prinzip auch etwas, von dem ich erkennen kann, wo der Traffic herkam, und da auch so Spam-Kontext rausziehen kann, also sowas wie AWS oder Microsoft Corporation, was früher immer so ein schöner ein Hinweis war, dass das eventuell kein Mensch, sondern ein Headless-Browser war. Ähnliche Informationen kann ich hiermit auch rausziehen. Und das Schöne hieran ist halt, dass ich nicht, wie bei vielen anderen Ersatzdingen, die wir auch schon mal vorgestellt haben, wo man dann irgendwo einen Dienst fragt, hier löst mir mal die IP auf und gib mir jetzt den ISP, ne? Und dann schreibe ich mir selber irgendwie eine Custom Dimension oder sowas. Da gibt's oft Quotas, Limits, irgendwas, ne? Dass man entweder Geld in die Hand nehmen muss oder man hat halt nur einen Teil seiner Besucher, die man da identifizieren kann, wenn man dann irgendwann an so ein Quota-Limit läuft. Und hier geht's halt tatsächlich auch um Datenbanken, die man sich problemlos selber auf seinem Server installieren, abfragen und aktualisieren kann, so dass man einfach 100% seiner Besucher zumindest mal auf dieses Merkmal hin untersuchen und sich das vielleicht auch in eine Custom Dimension schreiben kann. Also für alle, die Bock hatten auf Spambot-Marker und ISP-Domain-Wiedergewinnung, wo wir selber schon drüber geredet haben, für die ist das hier auch ein interessanter Beitrag und alle anderen können den einfach übergehen. Punkt.
Ja. Okay.
Das klingt jetzt so, eine traurige Pause. Wo warst du gerade?
Nee, ich habe gerade überlegt, ob ja nicht das ASN nicht oder das ASO, Autonomous System Organization, nicht direkt die Organisation war, die in Analytics angezeigt wurde. Ist es doch, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob das ist, was ich vorher als gesehen habe. Ich hab mich das Gleiche gefragt, als ich gelesen habe, aber da ich die Daten nicht vergleichen kann, weiß ich nicht.
Ja, darum war ich da gerade hängen geblieben.
Ja, ja. Also wenn ihr das jetzt lesen werdet, euch wahrscheinlich auch, dann bleibt ihr auch dran hängen. Gegen Ende.
Ich so, hä? Genau.
So, der Userflow.
Aber das Problem ist natürlich, ich muss das Zeug hier abfragen, das heißt, ich muss es wieder in den Programmcode irgendwo schmeißen oder so. Ich kann es nicht von extra.
Ja, wenn ich nicht irgendwie serverseitig da in meinem System sowieso mit PHP, ich sag mal, jeder, der WordPress hat, der kann sich da ein Plugin installieren, dann hat er die Informationen, um es ganz platt auszudrücken.
Ja, trotzdem kostet das Rechenpower.
Ja, drauf geschissen, was kostet nicht alles Rechenpower? Ja.
Ja, apropos Rechenpower und Bot-Erkennung.
Bisschen weniger Krypto-Mining machen.
Ein Kunde sagte jetzt hier, deine Bot-Erkennung, die ist zu rechenintensiv.
Ja, hat er wahrscheinlich in der im Tech Manager in der Vorschau gesehen, ne?
Weil die in Canvas malt und iFrame implementiert.
Dann machst du den Test nicht. Dann machst du den Test halt nicht.
Ja.
Nee, du machst ihn ja auch nur einmal. Du musst ihn auch nur einmal pro Besucher machen.
Ja, hey, Markus, mich musst du nicht überzeugen, okay?
Ich sag das nur, man kann das alles cachen, ja? So.
Ja, schön im Session Storage und ja. So, alles fein.
Ich habe mich selber auch erschrocken, was da so alles passiert, als ich mir das Ding dann in der Vorschau angeschaut habe, weil in der Vorschau wird es dann ja auch noch 37.000 Mal ausgeführt, je nachdem, wie viele Variablen und Messages du hast. Und da hat es mir den Browser zerballert, ja, um das mal so ganz ehrlich zu sagen. So ist das Caching da reingekommen. Ja.
Ja.
Ja, aber ich glaube, einmal kann man machen.
Ja, finde ich auch. Ja.
Der Purist kann das auskommentieren.
Genau, nee, ich fand
genug verteidigt.
Ja, und daraufhin hat dann der vorgeschlagene PHP Erkennung anhand des User Agents, wo ich dachte, ja nee, das ist ja schon was anderes, was wir da machen.
Ja.
Und da war
ja,
so der Battle zwischen Entwickler und BI. Wir wollen saubere Daten haben, der Entwickler, ja, aber ich will eine schnelle Seite haben. Ja. Dann ist aber das euer kleinstes Problem.
Ja, also okay. nur der User Agent Part, den kannst du ja auch nur im Client machen. Der kostet dich da auch nichts. Der ist ja drin. Dann lässt den Rest weg.
Ja. Okay.
Ja, so, Userflow. So, wir haben zweimal Userflow, einmal in einer Runde Fundstücke. Wer hätte das gedacht?
Ja. Eigentlich nie, weil wir lieben beide den Userflow, ne? Nicht.
Genau.
Ich schaue den so selten an. Es gibt Berichte, die schaue ich. Ich glaube, es gibt keine, die ich seltener anschaue. Ja.
Aber hier haben wir jetzt mal ein Beispiel, wo man es vielleicht tatsächlich benutzen kann.
Ja. Fand das ist dein Beispiel. Oder bin ich das? Das bin ich.
Eigentlich bist du das.
Aber das bin ich. Ach so, okay. Userflow, warum? Genau. In dem Fall, also Userflow bedeutet ja, wir können Analytics sehen, wie sich der Nutzer vorwärts bewegt, was der auf der Seite macht. Und ich kann mir das höchstens immer anschauen, wenn ich das gucke, wo der sich komplett verwirrt verhält. Zum Beispiel, wenn er im Checkout dauernd hin und her rennt. Das sieht man da halt. Das ist das. Und das ist auch das Beispiel hier. Besucherfrust feststellen, anhand dessen starke Seiten rausfinden.
Genau, wenn die gleiche Seite im Flow immer wieder irgendwie ganz oben steht, dann stimmt was nicht. Also die ist die platte Message. Ja?
Genau.
Das kann man halt tatsächlich dran ablesen. Insofern, hier ist es dann mal ein schönes Beispiel und es kommt auch nicht so wirklich aus der Analytics-Welt, deswegen fand ich es verlinkenswert. Ich glaube, wir haben auch die Reihenfolge, wie wir uns vorgenommen in den fünf Stücken, jetzt längst völlig durcheinander geworfen und aufgegeben. Also mache ich jetzt das nächste Ding. Hatte ich ja eigentlich für dich vorgesehen.
Weiß ja keiner, Markus. Ja. Halten wir geheim. Wir tun so, als wäre nichts gewesen.
Ja, also es ist so eine Art Schmunzeleintrag. Also nichts, was ihr nachbauen müsst, sondern das könnt ihr einfach lesen und zur Kenntnis nehmen und dann als unnützes Nerd-Party-Wissen beim nächsten Mal so, zum Besten geben. Und zwar geht es darum, dass Hacker die Websites infiltrieren und es da schaffen, zum Beispiel Kreditkartendaten abzugreifen oder sonstige Geschichten, Passwörter, was immer man haben möchte, haben ja das Problem, dass sie sich das irgendwo hinsenden müssen. Und die Browser machen es ja heutzutage immer schwerer, irgendwelche Daten irgendwo hinzusenden. Und ausgerechnet Google Analytics ist hier der Ausweg gewesen. Das heißt, da waren also Leute, die haben was gesammelt auf einer Seite und haben sich das dann einfach an ein Google Analytics Profil gesendet. Eigentlich clever, weil ich sag mal, Webanalyse ist halt immer noch ein Thema, was viel einfacher ist, als irgendwas an irgendeinen Server zu senden, der im Zweifelsfall nicht mal ein Zertifikat hat und so weiter und sowieso nächste Woche Donnerstag nicht mehr läuft, weil das ganze Rechenzentrum in die Luft gesprengt wurde oder gestürmt von irgendwelchen Sondereinsatzkommandos.
Wo bist du gerade?
Keine Ahnung, ist ja egal. Jedenfalls fand ich die Idee eigentlich ganz schön. Ja, also die Welt ist natürlich nicht mehr in Ordnung, wenn man ausgerechnet Google Analytics, wo wir in unserer Welt immer sagen, es wird immer schwieriger, Daten an Google Analytics zu senden. Ja, scheiße. Und dann kommt dann irgendwie so ein Hacker und sagt, ja, aber Google Analytics ist eigentlich ein super Endpunkt für meine geklauten Daten, weil da kommen sie wenigstens an. So, das zum Schmunzeln in einem Blogbeitrag.
Ja, da erinnere ich mich gerade was war das denn? War das Google Docs als Zwischenspeicher für Logfiles? Dass man da mal sozusagen zeilenweise hinschickt oder so, vor Ewigkeiten mal. Wenn ich auf dem Server keinen Platz habe, kann ich da einfach sozusagen immer hinten anfügen.
Ja, also dann schicke ich zeilenweise die Sachen dahin. Ja, das ist eine gute Idee wahrscheinlich.
Ja, spart halt Speicherplatz, ja. Total.
Wenn ich Performance ohne Ende habe, aber Persistenz knapp wird, dann mache ich sowas.
Genau, ja. Weil Speicherplatz war schon immer das teuerste im Netz.
Ja.
Egal. Nee, aber machen. Aber das ist natürlich komplett gegen die Policy von Analytics. Man darf keine PIIs speichern.
Nein, deswegen habe ich ja gesagt, ich sollte es nicht nachbauen, aber nimmt es mal zur Kenntnis. Und so.
Ich hatte apropos PIIs in Analytics, ich hatte jetzt wieder einen Kunden, da waren ganze Adressdatensätze drin im Analytics.
Hatte ich auch.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das kann nicht angehen. Wir haben das Jahr 2020. Dann müsst ihr auch irgendwie über einen Cookie-Consent.
Ja, es gibt aber, komm, ich will jetzt mal eine Lanze brechen. Also wenn du Dinge über den Digistore verkaufst, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du bist entweder völlig blind, was Transaktionen angeht, oder du lässt dir allen möglichen Scheiß als Parameter übergeben.
Okay.
So richtig auswählen, was du haben willst und was nicht und das beschränken auf, ich sag mal, eine Transaktions-ID oder nur die Produktdaten, also was man jetzt brauchen würde für eine Transaktion, das scheint nicht so super einfach zu sein im Digistore. Ich bin da kein Fachmann, aber ich glaube nicht, dass das geht. Also kriegst du entweder diesen ganzen Scheiß, den du nicht haben willst, oder halt nix.
Okay.
Und wenn du Transaktionen machen willst, dann ist das so.
Würde ein Kunde von mir sagen. Okay.
Ja.
Aber Digistore sagt unser Kunde nicht. Egal. Ich habe immer Mühe mit Digistore im Spiel, aber irgendwie bin ich noch nicht so. So, nächster Punkt ist jetzt bei mir. Ich darf jetzt sagen, dass Markus Stade immer sehr hochwertigen Content erzeugt und keinen Quatsch macht. Da wollte ich mal eine Lanze brechen. Der Markus Stade hat wieder was veröffentlicht und zwar diesmal, ich finde es wieder sehr nerdig. Kein Quatsch, aber schon sehr nerdig. Und zwar Verweistraffic ist als Direct None in Google Analytics und zwar, wann tritt das auf, wann passiert das? Das beschreibt er und ihm geht es da um die Referrer Policy, was man ja im HTML im HTTP, Herr da Markus, ne?
Sitzt ja, man kann das auch im Prinzip als Meta-Tag einfach in den Head schreiben, ins HTML, das geht schon. Ja. Also es geht um die Referrer Policy, ne? Dass man im Prinzip, wenn man jetzt als Referrer auftritt, einer anderen Domain gegenüber, dann kann man im Prinzip bestimmen, was da ankommt und was nicht. Mal davon abgesehen, dass die Browser das ja heute auch alles irgendwie reglementieren. Wurscht. Ja? So. Aber mit der Referrer-Policy kann ich im Prinzip sagen, wenn ich zum Beispiel von meiner SSL-geschützten Seite auf eine Non-SSL-Domain verweise, was darf die denn überhaupt wissen, wer da den Traffic gebracht hat. Und darüber, also ein echter Grundlagenbeitrag eigentlich, hatte der Markus geschrieben, hatte mich um Feedback gebeten und ich musste grinsen, weil ich vor 5 Jahren im Prinzip auch mal was über die Referrer-Policy geschrieben habe. Hat auch natürlich kein Mensch wahrgenommen.
Waren keine 5 Jahre, waren 3. Nee. Ich habe es wahrgenommen. Ja. Ich melde mich hier gerade für die, die mich nicht sehen.
Moment mal.
Das war im Rahmen von SSL und HTTPS und so.
Genau. So, ich habe jetzt gerade nach Rettet die Web-Analyse.
Ich hätte 3 Jahre gesagt.
So, wenn ich nach Rettet die Webanalyse google, dann bin ich immer noch der Top-Treffer mit diesem Beitrag und der ist vom 11.09.2015.
Nee.
Doch.
Ne. Bevor wir den Podcast gemacht haben.
Wir werden immer schneller älter. Das ist einfach so.
Wow, okay.
Ja. Aber es ist immer noch wahr, ne? Also Referral Policy ist immer noch ein Ding. Also kann man auch immer noch tun.
Ich bin übrigens dafür, dass Referrer generell mit zwei R, mit einem R in der Mitte nur geschrieben wird.
Ja, ach komm, das ist jetzt, sogar das hatten wir schon mal. Komm, das überspringen wir jetzt einfach.
Ja, es verwirrt mich hier. So.
Ja, ist auch blöd, aber ist ja wurscht. Okay. So, und jetzt das, was ich eigentlich für dich reserviert hatte, weil du dich immer so schön darüber aufregst. Du kannst dich jetzt einfach mit mir zusammen darüber aufregen.
Ja.
Es gibt eine
Erstmal das Qualitätsblatt Search Engine Journal.
Ja, genau.
Das nur echte wichtige Inhalte veröffentlicht.
Dem wir jetzt nie wieder trauen.
Ist das so ein Stück Bildzeitung, oder nicht? Findest du nicht?
Ja, doch.
Okay.
Aber dennoch haben die uns wissen lassen, dass bei Google gerade eine Beta läuft, wo willkürlich ausgewählte User darüber informiert werden, dass sie daran teilhaben und dann dürfen die ausopten. Und die Beta besagt, dass man den, wenn ich es richtig verstanden habe, den Kackbericht zur Search-Konsole, den ich jetzt schon in Analytics habe und wo Daten, die eigentlich nicht wirklich zusammenpassen, miteinander kombiniert werden, dass ich sowas Tolles jetzt demnächst auch schon in der Search-Konsole kriege. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr mit Analytics befassen, weil ich verwirrende Informationen auch schon gleich direkt in der Google-Search-Konsole kriege.
Das ist gemein!
Boah, das hättest du bestimmt viel freundlicher ausgedrückt.
Ja,
ich. Ja, gut, dann versuch das mal.
Also, nee, es gibt doch Menschen, die nutzen diese Daten.
Ja, es gibt
ich
ja
weiß
auch,
nicht wie.
Gibt ja auch jede Menge SEO-Tools, die diese Daten kombinieren. Natürlich hat das doch alles irgendwie seinen Wert, aber ich sehe halt immer die falschen Schlüsse, die daraus gezogen werden. Ja, und jetzt kann man das demnächst in der Search-Konsole auch erwarten.
Oh, ich habe eine Idee. Wir fragen mal den Patrick Lührwe, ob der uns das mal erklärt mit der Search-Konsole. Was hältst du davon?
Boah, super. Ja? Das machen wir zum Anfang der nächsten Staffel. Dann hat er genug Zeit, sich vorzubereiten.
Genau, der ist immer so ein bisschen. Nee, weil der macht das ja dauernd, ringt ja dauernd auf, dass die API nicht funktioniert und so.
Genau.
Der macht irgendwelche Berichte draus.
Ja, also.
Also Patrick, wenn du uns hier gerade hörst.
Demnächst Google Analytics Daten auch in der Search-Konsole. Es gibt eine automatische Verbindung. Immer eine gute Sache, wenn man verschiedene Zugänge hat. Da ist da übrigens auch darauf hingewiesen worden, schlauerweise. Also wenn ich Leuten Zugang zur Search-Konsole gebe, haben die demnächst auch Zugriff auf Analytics Daten. Wenn mich das in irgendeiner Art und Weise interessiert, weil das unterschiedliche Leute sind, dann muss ich mir vielleicht über Zugriffsrechte nochmal Gedanken machen. Oder ich muss es anders dokumentieren, weil ich muss ja heute jeden Scheiß irgendwo dokumentieren.
Ja, alles dokumentieren, so wie Cookies und so. Aber bevor wir dazu kommen, da kommen wir schon zum nächsten Thema, springen wir mit dokumentieren.
Genau,
weil es Cookies der dokumentieren. Genau, Simos Bastelecke habe ich das genannt. Weil wir oben schon mal Simo ja schon mal hatten mit dem Safari-Blog, nicht nur Google Analytics, haben wir jetzt in der Simo-Bastelecke. Diesen Monat haben wir gar nicht so viel von ihm. Markus, was ist da los?
Nee, das ist ja nicht schlimm. Ja.
Müssen wir ihn mal markieren und fragen auf Facebook, das tust du gar nicht. So, okay, ist das meins oder deins das Erste?
Du.
Genau, das, was er da beschreibt, ist, was ich sehr hübsch finde eigentlich, ein Cookie-Audit selber basteln mit Google BigQuery, mit so einem Headless-Crawler, mit Puppeteer und ganz viel Nerd-Gedöns und so und Kram. Das wäre eher was für dich, Markus, oder? Das nachzubauen?
Ja,
ich weiß, du hast noch nicht viel mit BigQuery gemacht, das sagst du jedes Mal, wenn dieses Wort fällt.
Ja. Nee, ist auch so.
Ne? Ja.
Nee, aber ich hätte da schon Bock drauf.
Ja, ich habe letztes Mal gesucht, so einen vernünftigen Cookie-Crawler gibt's auch nicht. Der hängt immer in den Consent-Tools mit drin.
Ja, das stimmt auch immer noch.
Ja, ich habe da keinen gefunden. Es gibt irgendwie eine Firma, die einen internen hat, die haben dann die Autos, wo ich denke, ja, super, nee, ich hätte gern, wo ich es reinschmeiße und gut ist und ihr sagt mir, was da
ist. Ja, vielleicht müssen wir mal, wir hatten ja mal so einen Analytics-Basteltag im Kopf. Vielleicht müssen wir, jetzt trifft sich ja eh keine Sau mehr nirgendwo, aber vielleicht können wir einen virtuellen Google Analytics-Hackathon machen, wo wir alle zusammen in kürzester Zeit versuchen, einen Cookie-Crawler zu bauen. Oder so.
Ja, das ist doch eine schöne Idee. Können wir mal, ja, das ist doch fein. Da können wir dann so eine Zoom-Konferenz mit Breakout-Rooms machen und so, dass man sozusagen in Teams arbeiten kann. Ja, sollten wir mal in Angriff nehmen. Wenn ihr darauf Bock habt, bitte in die Kommentare hier unten. Ach so, wir sind ja auf YouTube. Nicht hier unten in die Kommentare, einfach auf Facebook oder wo auch immer. Okay, also Cookie-Audit mit BigQuery machen und sich da sowas basteln, wer Bock hat. Und wer es nachgebracht hat, meld dich bitte und sag, wie es funktioniert. Ich komme da leider nicht zu, Markus, auch nicht wegen BigQuery.
Nee, geht schon los. Aber ich sag mal, wenn ich wieder einen nicht mehr so großen Mangel an Zeitüberfluss habe, dann würde ich mich mit dem nächsten Beitrag befassen, nämlich dem Vermessen der Verzögerung durch das Google Optimize Anti-Flicker Skript.
Genau.
Also wer Google Optimize einsetzt, macht das in der Regel im Zusammenhang mit einem Anti-Flicker-Skript, damit man nicht irgendwie als Besucher sieht, dass da erst Variante Original und dann plötzlich sich irgendwie was ändert, erscheint. Das ist so dieses, der Anti-Flicker, das Anti-Flicker-Thema. Und dem gibt man einen Timeout und dann fragt man sich immer, wie viel davon wird denn gebraucht? So, habe ich das richtig erzählt? Ja, ne, würde ich sagen.
Also, ja, bist du schon,
also der Standard-Timeout ist, glaube ich, der Standard-Timeout ist 4 Sekunden oder sowas, glaube ich.
Ne, 5 meine ich, er hat 4 genommen.
Ja, ich meine, da steht sowas wie 4000 oder so
drin. Ne, 5, das ist, mein idetisches Gedächtnis sagt 5.
Okay, also einer von uns beiden weiß Bescheid, aber keiner von uns wäre in der Regel bereit, 4 oder 5 Sekunden zu warten, extra. Nur damit.
Oh, das finde ich schon bei Videokonferenzen schwierig, wenn man sagt 15 Uhr, die kommen 5 Sekunden zu spät, das kann ich nicht leiden.
Ja. Und eine typische Frage ist dann aber, wie lange dauert es denn wirklich? So, und hier kannst du es dann einfach mal vermessen mit der Hilfe einer Anleitung, die sich auch bei Simo im Blog findet.
Genau, weil vielleicht ist es auf deinem System gar nicht so. Da sagst du immer, boah, die müssen lange warten bis zu 4 Sekunden und dann geht es halt darum, erstmal zu gucken, müssen die überhaupt so lange warten, weil das kommt nicht auf dein System an. Auf jeden Fall ist die Schlussfolgerung nicht im Tag Manager einbauen, das Optimize-Skript. Bitte nicht im Tag Manager einbauen, auch wenn es die Anleitung gibt, auch in meinem Buch. Bitte nicht machen, es geht, aber es ist total beknackt.
Ja, auch das Anti-Flicker-Skript darüber auszuliefern, ist keine Lösung. Aber wie gesagt, wenn ich die Frage, es ist ja ein typischer Vorbehalt auch gegen so eine Implementierung. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, um Waffen in der Hand zu haben, vielleicht zumindest mal exemplarisch das irgendwo implementieren möchte, um mal Daten zu haben und sagen, guck mal, ich habe das mal ausprobiert und das hier ist die reale Verzögerung in einer Case-Study oder wie auch immer. Und wenn ihr diese Case-Study dann gemacht habt, teilt sie mit uns.
Ja. Apropos, wenn das jetzt wieder über den Weg gelaufen ist, wenn ihr ein RTB-Tool einsetzt, so ein Real-Time-Bidding-Tool, wie auch immer die inzwischen heißen, und im Head so ein Blocking-Skript habt, dann müsst ihr euch beim Optimize nicht um die Sekunden scheren, wenn da anfangs schon 6 Sekunden weggehen für das Real-Time-Bidding. Das ist nochmal ein kurzer kleiner Rant dagegen.
Ja, so. Wo wir gerade ranten, wenn ihr Wupra zur Webanalyse einsetzt, dann habt ihr auch ein ganz anderes Problem oft.
Das ist ein Wupra.
Wupra ist auch ein Webanalyse-Dienst.
Okay.
Der war mal populärer als heute. Aber oft blockiert er echt das Laden der Seite. Zumindest wenn man einen alten Tracking-Code drin hat.
Ach, so kamst du drauf. Okay. Mhm. Wir haben gerade überlegt, wie du dir die Brücke jetzt zu Wupra gemacht hast.
Ja, genau.
So, indem man retten will, ich jetzt auch noch irgendwas.
Und dann guckt man unten auf die Ecke und dann sieht man wieder, auf wen da gerade gewartet wird. Ne? Ja. Das ist der Tracking-Server. Okay. Gut, also, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben tatsächlich eine halbe Stunde verballert, weil wir so viele interessante Fundstücke hatten. Das tut uns leid.
Aber dafür haben wir haben wir das Ding des Monats.
Das Ding des Monats, das wird jetzt wieder extra kurz Deluxe, weil wir uns ja auf die Technik beschränken.
Genau, Cookie-Consent-Tools, wichtiges Thema aktuell, alle bauen sie ein, jeder macht zack, ist drin und fertig. Wir machen heute nur den technischen Teil an, nicht ob es jetzt, wie man es machen muss, ob es jetzt Opt-in, Opt-out oder ob jetzt Analytics funktional ist, Statistik oder Marketing oder was auch immer oder ganz legal, illegal oder scheißegal, wie wir hier geschrieben haben. Das ist uns heute relativ egal, sondern wir wollen einfach nur darauf mal gucken, wie baut man es eigentlich ein und was muss man da gegebenenfalls beachten, weil also ich habe da in letzter Zeit echt viel erlebt, wo das einfach gesagt wurde, so, wir bauen es jetzt mal ein und es läuft und ja, Markus, du kennst das.
Aber deine jetzt etwas flapsige Abgrenzung, da möchte ich nochmal drauf eingehen, also das Thema Kategorisierung, Gruppierung von solchen Dingen, da kann man herrlich und lange drüber diskutieren. Es ist aber auch in meiner Welt keine Lösung zu sagen, du hast eh viel mehr Ahnung davon als ich, dann mach du das doch.
Zu wem?
Zu meinem Kunden. Also wenn ein Kunde sowas zu mir sagt, dann muss ich den einfach enttäuschen. Es ist jetzt gerade wieder passiert, dem werde ich jetzt am Montag die Mail schreiben müssen. Ja. Ich sage, ich kann das nicht für dich vorkonfigurieren, ich kann da nicht meinen Arsch für hinhalten. Wir können darüber diskutieren, ob der Tag-Manager funktional notwendig oder essentiell ist. Ja. Das ist nicht schwarz, das ist nicht weiß. Meine Entscheidung hilft deinem Unternehmen überhaupt nicht weiter. Du musst das selber entscheiden, mit Hilfe oder ohne Hilfe, aber ich kann dich beraten, entscheiden musst du selbst.
Das ist ganz klar.
So, das dazu, dürfen wir nicht, können wir nicht, müssen wir nicht. Und ich sehe das genauso wie meine Kunden. Es ist ein sehr komplexes Thema und man kann nicht einfach sagen, ich schmeiß das jetzt hier einfach irgendwie alles in die Seite rein. Das ist sowohl was die Kategorisierung angeht, ist es schwierig, aber eben auch auf technischer Ebene, und darauf wollen wir uns jetzt so konzentrieren. Weil das alleine ist schon schwierig genug, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja, ja? Und die Toolanbieter sagen immer, hey, super, ihr macht den Code in die Seite und wir haben so eine automatische Funktion, die macht alles automatisch.
Ja.
Funktioniert nicht.
Ja, ja, funktioniert nicht, kann man ja so nicht sagen, aber es ist kompliziert, ja, wie man bei Facebook als Beziehungsstatus sagen würde. Natürlich ist dieses Auto-Blocking, was die meisten Consent-Tools dir anbieten, bei richtiger Implementierung und passender Reihenfolge und den Rahmenbedingungen, die man sich vorstellt, wenn man sowas baut, funktioniert das auch. Nur in der realen Welt findet man diese optimalen Rahmenbedingungen eigentlich faktisch nie vor. Und es gibt immer irgendwelche Dinge, die plötzlich nicht mehr funktionieren, obwohl man überhaupt nicht wusste, dass es Wechselwirkungen geben könnte überhaupt in dem Bereich. Also es werden teilweise Sachen blockiert, die nicht blockiert werden müssen. Es werden teilweise Sachen durchgelassen, weil die nicht blockiert werden, weil man es nicht kennt. Teilweise kennt man Sachen, die kann man aber nicht blockieren, weil die schon draußen sind, bevor man anfangen kann, die zu blockieren.
Man kann hinterherrufen und sagen, komm zurück.
Ja, ne? Ah, komm zurück. Das ist genau wie dieses Pageview senden und dann nochmal schnell Anonymous IP hinterher brüllen. Es ist halt, ist zu spät. Ne? Und Timing ist ein super wesentlicher technischer Faktor, wenn es darum geht, Consent Management richtig zu verbauen oder nicht. Und die Welt ist da eben sehr, sehr, sehr heterogen. Selbst in einem einzelnen System wie WordPress, wo man sagen kann, 100% der Kunden, die ich kenne, die WordPress haben, die haben alle Borlabs-Cookies, die haben alle das gleiche Tool. Dann haben die einfach ein Plugin, das wird aktiviert, dann wird vielleicht noch was konfiguriert oder auch nicht, was diese ganze Gruppierungsgeschichte angeht. Aber dann wird sich darauf verlassen, dass dieses automatische Blockieren funktioniert. Und selbst da bei WordPress gibt's halt auch, wie auf jeder anderen Website und durch diese Vielzahl von Plugins, die es eben auch gibt, die alle das Gleiche machen, gibt es so viele Möglichkeiten, wie ein Tracking da reinkommen kann, über Templates, über Child-Themes, über die Functions, über Plugins und ich weiß nicht was. Und es ist nicht automatisch sichergestellt, dass bloß, wenn ich ein anderes Plugin installiere, was sagt, ich kümmere mich um das Thema Cookie-Consent, dass sobald da ein grüner Haken steht und da aktiv steht, dass das Thema Consent-Management geregelt ist. Das ist aber dummerweise oft die Erwartungshaltung.
Darum testen. Testen. Das ist ganz wichtige Test. Also wir haben das, ich habe das die Tage wieder bei einem Kunden gehabt, wo die haben das eingebaut über ihre Entwickler und dann habe ich den einfach mal aufgerufen. Ich habe inzwischen ja ein eigenes Browserprofil, nur um sowas zu testen, so mit GhostStory drin und so ein paar Sachen, dass ich einfach da schnell testen kann, die Cookies löschen kann und so. Und das war nur optisch drin, der Cookie-Consent. Das war so ein Formular, was man anklicken konnte, das passiert aber nichts. Also wurde einfach alles munter weitergetrackt. Das ist auch so ein Standard, oder?
Genau, ja. Also entweder wird schon getrackt, bevor ich überhaupt eine Entscheidung getroffen habe, und dann wird nachher nicht mehr getrackt, nachdem ich eine Entscheidung getroffen habe. Das ist so eine Option, die es gibt. Ja, das heißt, sobald ich mal auf Ja oder Nein geklickt habe, verhält sich die Website wunschgemäß.
Ach, bevor
ich aber eine Entscheidung getroffen habe, wird einfach getrackt.
Das
habe ich schon gesehen. Dann gibt es Sachen, die funktionieren dann auf der ersten Seite, auf der zweiten nicht mehr. Ja, das heißt also, auch wenn es auf der ersten, wenn es einmal funktioniert und ich habe es dann ausprobiert auf meiner Startseite, immer lustig, ja, mit gelöschten Cookies dann wiedergekommen, dann gesehen hat, nicht getrackt wurde, da kann ich dann nicht unbedingt einen Haken dran machen. Auch so Szenarien wie, was ist denn, wenn ich auf der dritten Seite erst einen Consent kriege, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich mich nicht vorher darum gekümmert habe, mir den Referrer zum Beispiel irgendwo wegzuspeichern, dass in meiner Webanalyse ich zwar Daten kriege, aber darfst du nicht, sagst du jetzt einfach, wer bist du denn, Anwalt oder was, Richter?
Ja, ich bin jetzt Herr Anwalt, der...
Also wenn ich jetzt sage, es ist für mich essentiell zu wissen, wo jemand hergekommen ist, zumindest innerhalb der Sitzung, innerhalb eines Session-Cookies, damit, wenn ich Consent kriege, ich mir nachher diese Informationen hinterher schicken kann, dann halte ich das zum Beispiel für durchaus nachvollziehbar.
Ja,
so, wer hat jetzt Recht von uns beiden? Keine Ahnung.
Nee, ich gebe dir recht, das ist genauso. Die Frage ist ja auch, also genau, uns geht es halt nur ums Technische. Es soll halt funktionieren.
Genau.
Das heißt, man muss halt testen. Wir wollen ja gar nicht so in die Probleme, wie zum Beispiel, was mache ich, wenn zum Beispiel Aaron dauernd noch irgendwelche fremden Cookies nachlädt oder so, und wo schreibe ich die denn hin im Cookie-Consent? Plötzlich kommen täglich andere.
Ja, aber das sind so auch diese technischen Probleme, die dann täglich kommen. Dann ist alles sauber implementiert und man freut sich über eine 70% Consent-Rate, aber man hat mehr oder weniger 100% Direct None irgendwie als Quelle da drin.
Klassiker.
Dann ist das auch ein technisches Thema und dann kann man das lösen, aber man kann dann eben nicht sagen, lieber Herr Webanalyse-Implementierer, mach das weg. Ja. Dann kann auch der liebe Herr Webanalyse-Implementierer das wegmachen, aber er muss dann vorher sagen, pass mal auf, ich muss aber jetzt irgendwas irgendwo speichern, sonst kann ich das nicht wegmachen. Ja. Das heißt also, wenn man es in den Local Storage oder in Session Cookie, also Session Storage ist ja viel besser, Entschuldigung.
Ja, ja,
in den Session Storage oder in Session
Cookie. Das findet nicht jeder sofort in Session Storage.
Ja, das ist super. Ja. Da kannst du es ja auch woanders hinschreiben, wo es gar keiner findet. Ist ja wurscht. Auch wenn das auch ein technisches Thema ist, aber darum soll es hier nicht gehen.
Wo speichere ich Sachen? Ja. In Google Docs.
Dass es möglichst keiner findet. Sende es an Analytics, haben wir ja gerade gelernt. Jetzt habe ich mich selbst so oft unterbrochen, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Worum ging's?
Nee, dann habe ich mir eine Frage. Wer soll deiner
Meinung nach... Ach so, genau. Wenn ich jetzt dann was in irgendwo speichere, weil ich es vielleicht später wiederverwenden kann, dann muss ich das dem Betreiber der Website schon durchaus mitteilen, damit der sein Consent-Management-Dings sie anpassen kann, damit zumindest diese Information auch irgendwo steht.
Ja, da passt für mich ganz gut dazu unser letzter Punkt eigentlich, den wir da auf der Liste haben, können wir mal vorziehen. Findest du den Google Tag Manager, ist der consentpflichtig, also muss man den erst ankreuzen oder ist der für dich essentiell? Also der Hintergrund ist, wir schreiben das Jahr 2020, wir haben nicht mehr 95, findest du den, muss man den genehmigen lassen?
Ja, also Disclaimer vorab, wir reden hier von Meinungen und die dürfen unterschiedlich sein. Die sind auch unterschiedlich bei Anwälten. Du kannst Anwälte auch zu diesem Punkt befragen und unterschiedliche und jeweils valide Antworten bekommen. Und so häufig ist dann auch die Fragestellung für mich nicht ganz unwichtig. Du hast mich jetzt gefragt, ist es funktional notwendig? Hast du nicht gefragt. Du hast mich gefragt, ist es essentiell? Also auch die Bezeichnung der Kategorien ist da nicht ganz unwichtig in dem Kontext. Wenn da steht funktional notwendig, dann muss man im Zweifelsfall sagen, nee, die Website tut's ja auch ohne Tag Manager. Aber das Consent-Tool, was diese Kategorie eingeführt hat, hat seine eigenen Cookies direkt mal als funktional notwendig selber einkategorisiert und ich kann das da gar nicht rausnehmen. Da argumentiere ich jetzt mal, scheiße nochmal, auch ohne dieses blöde Consent-Tool wäre meine Website durchaus funktional benutzbar. Das heißt, wenn das Consent-Management-Tool sagt, meine Cookies sind funktional notwendig, weil ich gebraucht werde, um Consent zu managen, dann sage ich, der Google Tag Manager, wenn ich ihn überhaupt aufführen muss, weil der ja keine Cookies setzt und keine Persistenz hat und so weiter, wenn ich meine, ich müsste ihn aufführen, dann gehört er in diese Kategorie, wo auch das Consent-Management-Tool drin ist. Weil, und jetzt kommt das Argument, selbst wenn ich im Moment nichts anderes über den Google Tag Manager ausspielen mag als Google Analytics Tags, kann ich nicht den Google Tag Manager als Synonym für Google Analytics verwenden, ihn in Statistik reinpacken und sagen, wenn ich für Statistik Zustimmung habe, dann führe ich halt den Google Tag Manager aus und da mache ich halt, was ich will. Weil der Google Tag Manager kein Google Analytics Tool ist, sondern ein Tag Management System. Selbst wenn ich heute nur Google Analytics Tags drin habe, heißt das nicht, dass ich sicherstellen kann, dass das morgen auch noch so ist. Übermorgen baut mir einer Google Ads Remarketing ein, dann kommt da Bing rein, dann kommt da dies rein und das und Criteo und leck mich. Aller mögliche Kram wird da eingebaut. Und das funktioniert dann nur, wenn ich ein Recht für Statistik habe. No, Sir, so geht's nicht. Also der Google Tag Manager ist zu trennen von diesem ganzen anderen Kram. Meiner Meinung nach ist er deswegen dann auch funktional notwendig oder essentiell, nenn es wie du willst. Sobald ich mehr als nur Dinge aus einer Kategorie da ausspiele und die Möglichkeit besteht heute oder in der Zukunft immer, weil ich kann nicht sagen, Tag Manager ja, nein, und dann habe ich da plötzlich irgendwie Facebook-Text drin. Das geht nicht. So, wenn ich also Consent managen will und das Consent Management für mich essentiell ist, dann ist für mich der Tag Manager auch essentiell, weil ich im Tag Manager halt dazu in der Lage und dann auch verpflichtet bin, wenn ich Tags ausspielen will, mein Consent Management Tool zu fragen, darf ich Tag A, B oder C, weil es zur Kategorie X, Y oder Z gehört, jetzt ausspielen oder nicht. Das heißt, es ist meine Verantwortung als Website-Betreiber im Tag Manager, und der ist dann das Werkzeug meiner Wahl, dafür zu sorgen, dass Consent auch berücksichtigt wird. Und wenn Consent Management funktional notwendig ist, dann ist für alle, die Tags ausspielen wollen, auch ein Tag Manager funktional notwendig.
Vielen
change my mind.
Nee, aber ich bin ja auch dabei. Ich sag ja auch, im Jahr 2020 würde ich das Consent Management ganz klar über den Tag Manager einbauen. Alles andere wäre unsinnig, so oft wie Updates kommen oder sonstiges oder Anpassungen oder so. Ich würde ja heutzutage keine Tags mehr in den Quellcode schmeißen direkt.
Nee, aber ich kann und muss diese Diskussion nur als jemand führen, der selber auch eine Website betreibt. Und da ist es mein Argument. Und wenn ich irgendwann dazu befragt wäre, warum ich dann einfach einen Tag Manager da drin habe, ohne die Leute zu fragen, dann ist das meine Antwort. Weil ich die verdammt nochmal nicht fragen muss, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja. Okay. Aber ich bin ja kein Anwalt. Ja. Gut, dann haben wir diesen Punkt jetzt vorgezogen und haben auch nochmal über Kategorisierung gesprochen und macht euch da ein bisschen Gedanken drüber, wie eure Kategorien heißen. Ich habe da schon lustige Sachen gesehen. Wenn man es vernünftig machen will, kann man auch nicht alles irgendwie unter Marketing schmeißen. Ja. Man kann aber auch nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt mal eine Gruppe für Remarketing, ich mache eine Gruppe für A/B-Testing, ich mache eine Gruppe für Conversion-Tracking und dann soll der durchschnittliche Website-Besucher soll dann entscheiden, ob er Conversion-Tracking, Remarketing oder A/B-Testing haben will. Wenn er wirklich entscheiden soll, sagt er auf jeden Fall überall nein, weil er keine Ahnung hat, was das ist.
Ja.
Ja, also so granular, so oft ich auch auf Granularität poche, dass man nicht alles in einen Topf schmeißen kann, aber man sollte den Zweck dieses ganzen Consent-Management-Themas hinten raus vielleicht nicht vergessen. Die Leute sollen ja eine informierte Entscheidung treffen und wenn informiert nachher heißt, dass ich mich erstmal über sowas informieren muss, wie was ist denn überhaupt A/B-Testing, dann weiß ich nicht, wie weit das überhaupt noch irgendwie im Sinne des Gesetzgebers ist, aber auch das mal nur in Klammern.
Okay, also wir wissen jetzt, Cookie-Consent ist gar nicht so einfach. Gibt immer wieder Probleme. Wer sollte ihn einbauen, Markus, deiner Meinung nach? Der Webanalyst? Der Entwickler oder die Marketingabteilung? Oder der Chief Information Officer?
Tja, also verbauen sollte es idealerweise irgendwie der, wenn es sowas noch gibt, der Website-Verantwortliche, der Webmaster oder wie auch immer.
Aber der hat doch keine Ahnung.
Also, naja, der hat vielleicht keine Ahnung, aber der hat es ja auch geschafft, den Tech-Manager einzubauen. Also der Typ, der es geschafft hat, den Tech-Manager einzubauen, sollte meines Erachtens auch den Consent-Manager einbauen, weil ich ein großer Freund davon bin, den Consent-Manager nicht über den Google Tech-Manager auszuspielen.
Warum?
Naja, auch aus Timing-Gründen oft.
Brauchst du kein Timing.
Ja. Oder sag mal, wenn es um WordPress geht, dann ich installiere keine Plugins, bitte. Dann macht das bitte der Webseite.
Nee, aber ich meine, okay, der konfiguriert dann auch, was?
Der konfiguriert dann auch. Echt? Ich konfiguriere keinen Borlabs. Keine Ahnung, wie es geht.
Nee, aber jetzt im Tech-Manager muss man irgendwas anpassen. Ich habe Borlabs noch nie benutzt.
Ja, nee, im Tech-Manager muss ich dann jede Menge Trigger anpassen, tun und machen.
Okay,
aber
wer macht das?
Das mache ich.
Meine Frage war jetzt nicht, wer macht jetzt das Snippet in den Code rein?
Na, du hast gesagt, wer baut den Consent-Manager ein? Das macht der Webmaster, ich mache das nicht.
Okay,
ich
baue nichts ein. Ja. Also wir bauen das gerne im Tech-Manager ein, weil das macht eigentlich keinen Unterschied. Wenn du eh so einen Layer, so eine Wall hast, ist es ja egal, wo die geladen wird.
Ja, also spätestens dann ist ja auch deine Frage, ob der Tech-Manager essentiell ist, ist er dann schon beantwortet, ne? Weil wenn der Tech-Manager das Vehikel ist, mit dem das Consent-Management-Tool ausgespielt wird, spätestens da gibt's da keine zwei Antworten mehr.
Ja. Ja. Okay, aber wer konfiguriert für dich dann die Trigger und so im Tech-Manager? Ist das Marketing?
Der Typ, der den ganzen anderen Scheiß im Tech-Manager verbrochen hat, muss das machen. Wenn es mehrere Verantwortliche gibt, weil das Marketing ihre eigenen Tags ausspielt und wer anders wieder, dann muss entweder jemand gefunden werden oder man sucht sich einen externen. Der das einbaut, ist auch der das testen muss, dummerweise, ja. Finde ich. Das gehört mit dazu. Du kannst nicht einfach sagen, ich baue es jetzt ein und so funktioniert.
Geht halt nicht. Das hatten wir jetzt wieder. Ja. Entschuldigung, ich muss mal.
Also selbst wenn ich jetzt, theoretisch gesprochen Erfahrung hätte mit verschiedensten Consent-Management-Tools, von denen ich dann immer ausgehe, dass die alle gleich funktionieren, und ich dann sage, ich habe das schon mal so gemacht, dann mache ich das hier jetzt genauso, mache einen Haken dran, Veröffentlichung fertig. Der sei gewarnt, dass also auch die einzelnen Tools sehr unterschiedlich konfiguriert werden können im Backend, also dass ich dann mal auf IDs, mal auf Klassen, mal auf Gruppen oder sonst was achten muss. Und bloß weil es zum Beispiel im Fall A funktioniert hat, irgendwie Gruppentrigger zu verbauen, heißt das nicht, dass es im Fall B auch funktioniert, weil eben auch die Implementierung und die Reihenfolge von Dingen, wie sie implementiert werden und Timing immer ein Thema ist.
Ja, Waste Condition. Stichwort Waste Condition. Information ist noch gar nicht da, wenn eine Entscheidung getroffen werden soll. Gar nicht so einfach, je nachdem, wie komplex die Seite ist.
Genau. Ne? Also, Bloß, wie gesagt, wenn man das Tool kennt, heißt es nicht, dass man immer mit den gleichen Wegen zum gleichen Ziel kommt. Klingt blöd, ist aber so.
Okay, noch ein Hinweis, weil wir haben das auch relativ häufig auch für solche Sachen. Wenn der Verantwortliche sich plötzlich entscheidet, das aus einem Opt-out ein Opt-in zu machen, beziehungsweise andersrum, dann kann sich das Tool auch durchaus komplett anders verhalten, das Tracking zu hauen. Das hatten wir jetzt wieder.
Du meinst, wenn das Zustimmungsverfahren geändert wird.
Genau. Es war ein Opt-in und plötzlich wurde es ein Opt-out und seitdem feuert der auf der ersten Seite immer.
Zum Beispiel. Oder mit einem beliebigen anderen Tool.
Nee, auch bei User-Centrics.
Ah, okay. Ja. Nicht schön.
Okay, das, aber es halt, kommt immer drauf an, wie man es implementiert, weil es gibt, da gibt es halt auch keinen Standard bei der Implementierung.
Mhm.
Das ist halt.
Und wo wir dann von Implementierung und Technik reden, ist es denn mit der Implementierung eines Consent-Tools, Snippets und so weiter getan oder muss ich noch mehrere Dinge tun? Also worauf ich hinaus will hier, die Suggestivfrage ist, was passiert, wenn jemand eine Wahl getroffen hat? Das ist von Tool zu Tool unterschiedlich. Ne? Es gibt einige Tools, da hast du dann immer noch irgendwo so ein Kuchenkrümel-Symbol, was du einfach anklicken kannst, um deine Einstellung zu ändern. Das wäre User-Centrics zum Beispiel. Bei anderen Tools musst du dich selber drum kümmern, dass du irgendwo einen Link unterbringst, wo die Leute einfach nochmal einsehen können, was haben die überhaupt entschieden und wann und kann ich das jetzt nochmal ändern. Das wird dann von selbst nie wieder hochgehen. Das gehört also auch zur Implementierung dazu, ne? Dass man das eben auch mal berücksichtigt, dass man die Einstellung auch einsehen und ändern kann. Und dann gibt es ja noch einige Tools, aber nicht alle, die dir auch die Möglichkeit geben, eine Cookie-Erklärung einzublenden.
Mhm. Zum Beispiel so, Cookiebot.
Warum? Wie der Cookiebot. Oder andere auch. Aber eben nicht alle. Also zeig mir mal, wie ich bei User-Centrics mir meine Cookie-Erklärung aufrufe, wo ich genau sehe,
direkt bei den einzelnen freigegebenen Tags.
Als ich das letzte Mal so einen Tag gesehen habe, da steht da zwar verwendete Tracking-Typen, steht dann da irgendwie Cookies, aber da steht noch nicht mal, wie die heißen, wie lange die leben. Doch,
das steht bei jedem dabei.
Ja, okay, dann hat sich das geändert. Das war nämlich vor, sagen wir mal, roundabout 4-8 Wochen war es noch nicht so.
Nee, da war das auch schon so. Die werden ja alle einzeln definiert.
Das machen wir vielleicht erst nicht während der Sendezeit. Wir sind ja schon bei 50 Minuten, aber ich werde gleich nachgucken und schauen, ob das stimmt.
Es stimmt.
Wenn du, lieber Hörer, auch nachschauen möchtest, kannst du es gleich tun, weil wir sind jetzt durch, glaube ich.
Sogar die Datenattribute stehen da. Also was der speichert.
Ja, ja, das war auf jeden Fall nicht immer so. Oder ich habe es immer nur falsch konfiguriert gesehen. Aber bei User-Centrics auf der Seite selber habe ich auch nie gesehen. Also sowas wie Unterstrich GA habe ich da nie zu sehen bekommen.
Okay, nee, da steht nicht, welcher Cookie da jetzt benutzt wird, aber schon was die speichern. Ja. Der Name ist doch egal.
Aber wie mache ich denn eine Cookie-Erklärung, ohne dass ich das Cookie benenne? Na, wurscht. Jedenfalls sind die Tools da sehr unterschiedlich und bloß das Einbauen des Snippets und das Ausprobieren, ob nachdem jemand was angeklickt hat, das funktioniert oder nicht, heißt nicht, dass die Implementierung und der Test abgeschlossen ist. Weil man muss auch immer noch mal nachher gucken können, was man da gemacht hat. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Darum jetzt,
und zum Abschluss Endspurt. Des Themas wollte ich euch noch ein paar Endspurt-Links mitgeben. Jetzt haben wir die ganze Zeit über ein Urteil geredet. Wer es lesen will, einen Link zum Urteil. Ich mache das nicht mehr. Ich bin völlig, habe völlig versagt im Oktober letzten Jahres mit dem Interpretieren von so einem Text. Aber ihr könnt es ja selber mal probieren.
Ich lese ja auch nicht mehr.
Nie. Das Thema weiterhören, nicht technisch, sondern eher eben aus der rechtlichen Ecke, kann man in der nicht mehr ganz aktuellen, glaube ich.
Doch,
aber einer aktuell. Der aktuellsten, ja, denn jetzt ziemlich aktuelle Folge her. Auf jeden Fall.
Also Tage, wenn man das hört.
Beim Kollegen Mike, also bei Metrika in der Sendung mit der Metrik zu Gast, Dr. Martin Schirmbacher, da geht es genau um das Thema und auch der macht da, lässt uns da, glaube ich, auch wissen, dass noch nicht alles so schwarz und weiß ist, selbst wenn sich Anwälte darüber unterhalten.
Ja, und er sagt, dass Google Tech Manager, dass man dafür zustimmen muss. Von daher vorsichtig zuhören, nicht so einfach hin.
Ja, genau.
Und zuerst anhören.
Das ist dann auch nur eine Meinung, genau.
Ja, wir haben ganz viele Meinungen.
Ja. Aber wie gesagt, spätestens wenn der Tech Manager das Vehikel ist, mit dem ich das Consent Management Tool ausspiele, kann diese ist es nicht mehr haltbar, was der Kollege da sagt. Ja, so, Punkt. Und dann für mich auch nochmal so ganz zum Abschluss, bei Piwik Pro hat man sich natürlich auch auf das Thema gestürzt und hat dann sowas geschrieben wie, dass das Abmahnrisiko jetzt natürlich enorm steigt. Ich halte das nicht für einen Fakt, sondern eine Meinung. Ihr dürft euch eine eigene bilden.
Könnt ihr gerne bei Mike hören, das Abmahnrisiko steigt nicht, weil es gar nicht abmahnfähig ist.
Ja, ob das stimmt.
Das ist ja nur, weil, auch wieder nur eine Meinung.
Ja, habe ich auch andere gehört, aber
und 50.000 Euro kostet das aktuell nur, wenn man dann Verstoß macht oder so. Genau.
Ja, dann. Ja. Dann probiert das doch einfach
okay,
mal aus.
Okay, das war's jetzt erstmal von unserem Ding des Monats. Jetzt kommen noch kurz zwei lustige kleine Termine.
Yep.
Ersten machst du, Markus?
Den ersten mache ich, na gut, mache ich. Hatten wir den, ich dachte, den habe ich auch selber da eingetragen. Ich habe gedacht, den hätten wir schon hin.
Der ist auch schon rum. Der ist schon rum.
Achso,
der hat gar so. Keinen mehr. Achso.
So, dann ist der weg und du machst den anderen.
Genau, der Thomas Langenau, seines Zeichens Google Analytics und Google Data Studio Experte, macht im Rahmen von den Martech Insights einen Vortrag Google Data Studio Hacks am 15.07.2020 um 18 Uhr. Das ist ein kleiner Hinweis. Das war's auch schon. Gut. Ich freue mich darauf, bin gespannt. Ansonsten war's das für heute, Markus.
Ja, wir grätschen raus, noch kurz unter der Stundenmarke.
Ja, Feedback wie immer, ihr wisst, erstmal Bewertungen. Sagt uns, wie ihr es findet auf iTunes. Uns fehlen noch 5 Bewertungen, bis wir die 45 voll haben für die Folgen. Wir hätten gerne pro Folge, ist unsere KPI, ist pro Folge eine Bewertung.
Ja.
Haltet euch ran. Ich selber habe noch nicht bewertet. Ich soll auch mal bewerten.
Ja, ne, das meine ich nicht. Dann fliegen wir nachher raus. So, das ist bei Amazon hat das schon Geschäfte ruiniert.
Okay. Nee, bitte auf iTunes. Link ist in den Shownotes, dann könnt ihr direkt dahin linken, direkt hinspringen, wenn ihr es nicht über iTunes hört.
Also rettet unseren Podcast, ne? Ja. So, also wenn wir bis zur Folge 50 nicht die 50 Bewertungen voll haben, dann wird's klappen.
Dann müssen wir uns überlegen,
ob wir weitermachen.
Nee, dann wechseln wir zu Patreon und nur noch gegen Geld.
Ja.
Oder wir lassen uns von Spotify kaufen, für so wie jetzt Kim Kardashian, irgendwie hat die eine Fantastiliale bekommen, dass sie mit Spotify jetzt einen Podcast macht.
Oder ich kaufe eine Perücke und wir werden YouTube-Premium-Partner.
Ja,
also,
da bin ich ja noch heiß drauf, auf YouTube und so, das wäre noch so mein neuer Kanal, fände ich ja schon so, cool.
Ey, Mann, komm, wir wollten uns beeilen. Also, bewertet uns, besprecht uns bei iTunes und
auf Facebook.
Genau, gibt uns noch Kommentare. Nein, bin ich nicht hin, bin ich zu alt für. So, gebt uns Kommentare, wenn ihr wollt, auf Facebook. Der Michael liest die dann und sagt mir Bescheid, dass es einen gab.
Ja, ich schicke dir
einen Brief. Und ansonsten schickt uns eine Mail. Das hat auch letztens wieder jemand gemacht. Ich glaube, das haben wir jetzt völlig vergessen. Ich glaube, wir hatten eine Mail. Die kommt dann, sorry, wenn ich dich vergessen habe, kommst du nächste Sendung ins Housekeeping. Wir können das jetzt nicht mehr nachschieben. Ich guck gleich nach. Da wird gerade ganz heiß. Ich glaube, wir haben eine Mail vergessen. Wurscht. Wenn ihr Bock habt, uns eine Mail zu schreiben, dann an podcast@analytrix.de und damit sind wir tatsächlich durch. Es war eine etwas kontroverse Sendung, glaube ich, weil es so viele komische Themen gab und wenn wir hier und da ein wenig ins Verbitterte abgeschweift sind, dann nehmt uns nach, naja, das Thema Cookie-Consent verbittert mich auch so ein bisschen.
Ja,
das
aber wir gehen ja locker drüber weg.
Ja, genau. Wir gehen locker drüber weg, genau wie über alles andere und wir freuen uns auch jetzt schon, wie hoffentlich auch ihr, auf die nächste Sendung, wo wir uns wieder was für einfallen lassen müssen. Ich glaube, wir haben noch ein oder zwei Ideen, die wir jetzt wegen dieser schon verschoben haben. Insofern, das läuft.
Das läuft. Das war's von mir. Schöne Grüße aus Köln. Haltet die Ohren steif.
Bis dann. Ciao. Bis
dann. Ciao.